SR Info. Rundschau.
Es ist 18 Uhr, die Rundschau mit Barbara Grech und folgenden Themen. Gesundheitsminister Jung will Krankenhausreform im Saarland auf seine Weise durchführen. Trotz Schließungen und Entlassungen, Forza Louis bildet weiter aus. Und EU-Innenminister treffen sich auf der Zugspitze und beraten über die EU-Migrationspolitik. Und noch der Blick auf das Wetter. Es bleibt sonnig und trocken bis zum Sonnenuntergang. In der Nacht ist der Himmel oft klar und die Luft kühlt ab auf Werte zwischen 18 und 12 Grad. Gesundheitsminister Jung will den saarländischen Anteil an den 4 Milliarden Bundeszuschüssen für die Krankenhäuser nicht gleichmäßig auf alle Saarkliniken verteilen, sondern punktuell auf diejenigen, die besonderen Bedarf haben. Das sagte er am Vormittag vor Journalisten. Einzelheiten von Stefanie Balle.
Dass ihm diese Entscheidung Ärger einbringen wird, nehme er in Kauf, sagte Jung. In seinen Augen sei es sinnvoller, die Krankenhausstandorte mit den Bundesmitteln zu stützen, die in finanziellen Schwierigkeiten sind, als das Geld mit der Gießkanne auch an diejenigen zu verteilen, denen es gut geht. Bis das Geld aus Berlin kommt, werde es nun noch etwas länger dauern, weil es noch Änderungen am eigentlich schon verabschiedeten Krankenhausgesetz geben soll. Dadurch verzögere sich die Umsetzung der Krankenhausreform um rund ein halbes Jahr. Bis zum Ende der Sommerpause werden alle saarländischen Krankenhausträger ihre Vorstellungen, welche Leistungen sie dauerhaft anbieten wollen, ans Ministerium gemeldet haben. Die Prüfung der Kliniken durch den medizinischen Dienst könne aber wegen der Verzögerungen aus Berlin erst im kommenden Frühjahr stattfinden. Geplant war sie für diesen Sommer.
Der Tatverdächtige von Wellesweiler sitzt inzwischen im Gefängnis. Wie die Saarbrücker Staatsanwaltschaft dem SR mitteilte, erließ ein Ermittlungsrichter am Nachmittag Haftbefehl gegen den 25-Jährigen wegen des Verdachts des Totschlags. Er wird beschuldigt, am Mittwochabend einen 49-jährigen Bekannten getötet zu haben. Die Obduktion hatte ergeben, dass das Opfer durch eine Stichverletzung getötet worden war. Die Polizei konnte am Tatort ein Messer sicherstellen. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen der Tat wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Bundesinnenminister Dobrindt hat sich mit 5 europäischen Ministerkollegen auf der Zugspitze getroffen. Es geht um eine schärfere Migrationspolitik.
Eine härtere Gangart in der Migrationspolitik, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, das kündigt Bundesinnenminister Dobrindt im Anschluss des Treffens mit 5 europäischen Innenministerkollegen auf der Zugspitze an.
Die Einigkeit macht uns stärker gegenüber den Populisten und deswegen auch das sichtbare Signal aus der heutigen Tagung von der Zugspitze. Wir arbeiten zusammen und wir nehmen diese große Herausforderung an, die illegale Migration weiter zu reduzieren.
5 Ziele haben die EU-Minister definiert. Unter anderem soll der Grenzschutz an den EU-Außengrenzen verstärkt und sogenannte Anti-Schleuser-Abkommen mit Drittstaaten abgeschlossen werden, um Schleppernetzwerke zu zerschlagen. Außerdem fordern Dobrindt und seine Kollegen aus Frankreich, Polen, Dänemark, Österreich und Tschechien einen Turbo bei Abschiebungen. Helfen soll dabei eine neue EU-Verordnung und neue Rückkehrzentren außerhalb der EU. Ferner soll es regelmäßige Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien geben. Herkunftsstaaten, die ihre Bürger nicht aufnehmen wollten, sollen bei der Visavergabe eingeschränkt werden. Die Innenminister plädieren außerdem erneut für ein europäisches Drittstaatenmodell, bei dem Asylbewerber in Drittstaaten außerhalb der EU gebracht werden können, um dort das Asylverfahren zu durchlaufen. Rechtlich bindend sind die Ergebnisse des heutigen Treffens nicht. Die Befugnis dafür liegt beim EU-Parlament und dem Europäischen Rat aller EU-Staats- und Regierungschefs. Von der Zugspitze Johannes Reichert.
Italiens Vizeministerpräsident Salvini muss erneut wegen seiner harten Migrationspolitik vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben Berufung gegen einen Freispruch Salvinis eingelegt. Das Verfahren geht nun direkt zum obersten Gerichtshof nach Rom. Ein Termin steht noch nicht fest. 2019 hatte Salvini als Innenminister das Schiff Open Arms mit über 150 Geflüchteten an Bord wochenlang verboten, am Hafen in Lampedusa anzulegen. Die Staatsanwaltschaft spricht von Freiheitsberaubung sowie Amtsmissbrauch und fordert 6 Jahre Haft. Salvini selbst sieht sich als Opfer einer politisierten Justiz. Obwohl die Autoproduktion bei Ford in Saar Louis Ende November auslaufen wird, werden im Werk auch weiterhin Azubis eingestellt. Im Anschluss an das Produktionsende werden am Standort dann Ersatzteile für Ford in Europa hergestellt. Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion.
Insgesamt werden am 1. September nach Betriebsratsangaben 12 Azubis ihre Ausbildung im Saluja-Werk beginnen. Das Auswahlverfahren in den Bereichen Mechatroniker, Kfz-Mechatroniker sowie Elektroniker mit der Fachrichtung Automatisierungstechnik sei abgeschlossen. Die Ausschreibung für den kommenden Jahrgang beginne zeitnah. Aus- und Weiterbildung sei auch in Zukunft ein wichtiger und fester Bestandteil im Werk, sagte der Ford-Betriebsratsvorsitzende Markus Thal dem SR. Ab dem 1. Dezember werden 1.700 der aktuell noch 2.700 Beschäftigten das Werk verlassen. Der Großteil wechselt in eine Transfergesellschaft. Von den rund 1.000 verbleibenden Mitarbeitenden werden die meisten Komponenten und Ersatzteile herstellen. Auch ein Projekt zum Batterie-Recycling soll dann in Saarlouis anlaufen.
Die Stadt Saarbrücken zieht eine positive Bilanz des diesjährigen Stadtradelns. Wie die Landeshauptstadt mitteilte, haben insgesamt 1.385 Menschen mitgemacht. Das sind 12% mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden demnach über 245.000 Kilometer geradelt, was dem sechsfachen Erdumfang entspricht. Das Team der Universität des Saarlandes legte die meisten Kilometer zurück, über 30.000. Wie die Stadt Saarbrücken weiter mitteilte, wurde das landesweite Schulradeln ebenfalls gut angenommen. Oberbürgermeister Uwe Konrad sieht in der Aktion ein starkes Zeichen für klimafreundliche Mobilität. Der Abschiebeflug nach Kabul mit afghanischen Straftätern an Bord ist inzwischen in der afghanischen Hauptstadt gelandet. Das erste Mal seit einem Jahr hat die Bundesregierung solch einen Abschiebeflug von Leipzig aus wieder durchgeführt.
An Bord 81 aus Deutschland ausgewiesene Afghanen, darunter auch Straftäter mit Fußfesseln. Vor der Landung waren Augenzeugen zufolge die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Kabul verschärft worden. Auf Fotos sieht man, dass viele Menschen vor dem Terminal warten, darunter womöglich Angehörige der Ankömmlinge aus Deutschland. Beim ersten Abschiebeflug unter den 2021 wieder an die Macht gekommenen Taliban vor rund einem Jahr wurden diese erst einmal zentral untergebracht und eine Woche nach ihrer Ankunft freigelassen. Die Familien der Abgeschobenen mussten damals versichern, dass ihre Angehörigen nicht mehr straffällig werden würden. Sie kommen in ein Land, in dem sie ohne ihre Familien wohl vor dem Nichts stünden. Und für Straftäter gilt dort die Scharia. Der Leiter der UN-Mission in Kabul, Arafat Jamal, wird vom exilafghanischen Sender Amu TV zitiert. Er warnt vor gewaltsamen Rückführungen, denn Menschenrechtsverletzungen seien in Afghanistan an der Tagesordnung. Der afghanische Außenamtssprecher Abdul Kahar Balchi dankte Katar auf der Plattform X für die Vermittlung des Flugs. Er kündigte weitere Gespräche mit Deutschland an, um betroffenen Afghanen transparent Papiere auszustellen. Die Bundesrepublik spricht lediglich von technischen Kontakten. Das sogenannte Islamische Emirat Afghanistan wurde bislang einzig und allein von Russland vollständig anerkannt. Stefanie Markert für das ARD-Studio Südasien.
Bundesfamilienministerin Prien von der CDU spricht sich für ein höheres Einstiegsalter für die Nutzung von Smartphones aus. Das sagte sie im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. So sollten Kinder auf keinen Fall ein Handy bekommen, bevor sie nicht in der Lage seien, ganze Bücher zu lesen. Eine Expertenkommission soll in den nächsten Wochen prüfen, ab welchem Alter Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok erlaubt werden sollten. Das G20-Finanzministertreffen im südafrikanischen Durban ist zu Ende gegangen. Bundesfinanzminister Klingbeil zog eine positive Bilanz.
Klingbeil betonte, die Europäer setzen auf eine Verhandlungslösung mit den USA. Aber er sagte auch, es wird keinen Deal um jeden Preis geben. Es sei richtig, dass die Europäer geschlossen und entschlossen auftreten. Bundesbankpräsident Nagel sagte am Rande des G20-Treffens in Durban, dass am Ende der Wohlstand aller auf dem Spiel stehe. Schon jetzt wirke die Unsicherheit durch die US-Zolldrohungen wie eine leise Steuer für die Unternehmen. Nach Einschätzung des Bundesbankpräsidenten könnte auch 2025 in Deutschland zum Rezessionsjahr werden, wenn die USA wie angedroht Zölle in Höhe von 30% auf europäische Waren verhängen. Auch im kommenden Jahr sei dann das bislang erwartete Wirtschaftswachstum gefährdet. In Deutschland war die Wirtschaftsleistung 2023 und 2024 leicht geschrumpft. Martin Polanski aus Durban.
Ex-Fußballprofi Toni Kroos ist mit dem Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Damit wurde der 35-Jährige für sein soziales Engagement geehrt. In ihrer Laudatio sagte Ministerpräsident Schwesig, mit seiner Stiftung helfe Kroos seit 10 Jahren schwerkranken Kindern und deren Familien. Die Stiftung unterstützt beispielsweise einen Jugendhospizdienst. Tadej Pogačar hat das Bergzeitfahren in den Pyrenäen von Loudenvieille nach Peyragudes gewonnen.
Während Tadej Pogačar weiter souverän und unangefochten mit Tagessieg Nummer 4 auf dem Weg zum Gesamtsieg dieser Tour de France ist, tastet sich Florian Lipowitz immer weiter an das Podium heran. Für den in der Nähe von Ulm groß gewordenen Tour de France-Dubitanten endete das erste Bergzeitfahren seiner Laufbahn mit Platz 4. Vor allem aber nahm er dem in der Gesamtwertung auf Platz 3 notierten Olympiasieger im Zeitfahren Remco Evenepoel aus Belgien viel Zeit ab und rückte bis auf 6 Sekunden an ihn und damit an das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers heran. Tadej Pogačar dagegen hat auch diese Etappe gewonnen. Er war letztlich 37 Sekunden schneller als Jonas Vingegaard aus Dänemark und 1 Minute 20 schneller als der Olympiasieger von Tokio, der Teamkollege von Florian Lipowitz, Primoz Roglic, der sich für seine herbe Niederlage am Vortag ebenfalls revanchieren konnte. Holger Gerska, Peyragudes.